Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Am 13. Juli, vor genau 20 Jahren, wenige Tage nach seinem 74. Geburtstag, starb in seinem Haus in Slowenien Carlos Kleiber, der meistumworbene Dirigent seiner Zeit, der sich immer rarer gemacht hat, je mehr die Veranstalter nach ihm gerufen haben. Zuletzt hat er gar nicht mehr dirigiert. Wer ihn live erlebt hat, der weiß, ein Konzert, eine Opernveranstaltung unter Kleibers Leitung, das gehörte zu den elektrisierenden Erlebnissen, die man im Musikleben machen konnte. Willkommen im Musiksalon. Elektrisierend eben, das war Carlos Kleiber, nicht nur, wenn er Beethoven dirigierte. Die 7. Symphonie, die er hier mit den Wiener Philharmonikern im Studio realisiert hat, war eines jener Werke, mit denen Kleiber bis zuletzt, wenn er denn überhaupt aufgetreten ist, brillieren konnte. Das Energetische, das Explosive, das waren die Elemente von Kleibers Interpretationskunst. Das Publikum war immer fasziniert von seinen Interpretationen, vor allem, weil es, auch wenn es um langsame Sätze ging, und erst recht, wenn die Vorschrift Allegro oder gar Presto lautete, immer turbulent zuging, weil das Orchester immer mit höchster Energie musiziert hat. Das war Kleibers Markenzeichen. In Wien hat man große Erinnerungen an diesen Dirigenten aus dem Konzertsaal, ebenso wie aus der Oper. Wohl unvergesslich für alle, die dabei sein durften, der Auftakt zum turbulenten Vorspiel zu Georges Bizets Carmen, eine Opernpremiere der Sonderklasse, Franco Zeffirellis mustergültige Inszenierung, leider vor kurzem ausgemistet an der Staatsoper, sie gehörte zu den Wahrzeichen im Repertoire des Hauses, hat die Buntheit, die Vielgestaltigkeit und auch die Dramatik, die Kleiber im Orchester modelliert hat, klanglich, optisch auf die Szene gebracht. Das war kongenial, das haben damals alle empfunden, auch die Kritiker. Und wenn die Sängerbesetzung gar nicht einmal so ideal gewesen ist, das war ganz egal in diesem Moment, denn Kleiber, die Zentralsonne dieser Aufführung, hat alles mit seiner geballten dramatischen Energie bestrahlt und aufgeladen. So haben ihn die Musikfreunde geliebt. Die aufmerksamsten unter ihnen sind bereits Ende der 60er Jahre auf diesen Dirigenten aufmerksam geworden. Die meisten davon hatten vielleicht noch seinen Vater, Erich Kleiber, erlebt, einen der bedeutendsten Dirigenten seiner Generation. dessen Interpretationen nicht minder energiegeladen gewesen waren. Am Pult der Wiener Symphoniker hat Kleiber, der Sohn, sein erstes Konzert in Wien im Konzerthaus absolviert, anlässlich der Wiener Festwochen. Mit einer Mozart-Symphonie, der in B-Dur, Köchelverzeichnis 319, die er dann öfter noch am Pult der Philharmoniker interpretiert hat, und mit dem Lied von der Erde von Gustav Mahler, das er dann nie wieder dirigiert hat, damals mit Christa Ludwig und Waldemar Kment als Solisten. Aber das war eine Episode. Zunächst einmal kam Kleiber als Operndirigent nach Wien, und zwar eigentlich als Einspringer. Der damalige Operndirektor Gamsjäger hatte sich vergaloppiert. Man hatte ihn eigentlich engagiert, weil er Herbert von Karajan, der 1964 im Zorn von der Staatsoper abgegangen war, zurückholen sollte. Karajan wollte mit seiner Osterfestspielproduktion von Wagners Tristan und Isolde an die Staatsoper zurückkehren, aber Gamsjäger hatte just diesem Tristan schon Leonard Bernstein versprochen. Das ist Karajan zu Ohren gekommen. Und damit war die Rückkehr des Maestro an die Staatsoper zunächst einmal aufgeschoben. Bernstein kam auch nicht, und so kam Wien in den Genuss von 5 von Carlos Kleiber dirigierten Aufführungen des Tristan. In der Folge ist Kleiber dann 2-mal eingesprungen im Repertoire und hat den Rosenkavalier dirigiert. Ein Richard-Strauss-Ereignis der Sonderklasse, an das man sich in München, wo er Kapellmeister gewesen war, längst gewöhnt hatte. Der Rosenkavalier und der Kleiber gehörte an der Bayerischen Staatsoper quasi zum Repertoire Hausrat. Und vielleicht waren damals, anno 1974, in der Wiener Staatsoper sogar einige Musikfreunde, die sich noch erinnern konnten, wie Kleibers Vater Erich Kleiber diesen Rosenkavalier dirigiert hatte. Die Aufnahme, die Erich Kleiber mit den Wiener Philharmonikern und ohne Kürzungen im Plattenstudio Anfang der 50er Jahre gemacht hatte, die steht ja bei vielen Musikfreunden bis heute im CD-Regal und gilt eigentlich als unübertroffen. Oder wenn, dann von Carlos Kleiber und den beiden Videoproduktionen, die es gibt aus München bzw. aus Wien. Allerdings 20 Jahre nach diesem Rosenkavalier-Debüt 1994 bei den letzten Aufführungen mitgeschnitten, die Kleiber im Haus am Ring dirigiert hat. Aber auch bei den Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper hat Kleiber aus seinen wienerischen Wurzeln nie ein Hehl gemacht. Das war ganz klar, dass da jemand am Pult stand, der die Geheimnisse des Walzerrhythmus sozusagen in den Genen hatte. Das war der faszinierende Carlos Kleiber Mitte der 70er Jahre, als er schon begann, sich vom internationalen Musikbetrieb zurückzuziehen. 2 fleißige Jahrzehnte hatte er bereits hinter sich. Noch zu Lebzeiten von Erich Kleiber, der 1956 starb, hat der Sohn unter dem Pseudonym Karl Keller als Operettenkapellmeister debütiert, und ein breites Repertoire von Operette bis zu Wagner-Opern hat er in der Folge abgedeckt. Zunächst als Korrepetitor und Kapellmeister in kleineren Häusern, unter anderem hat er übrigens auch am Salzburger Landestheater gastiert, und ab 1966 war er Generalmusikdirektor in Stuttgart. Dort hat er nach und nach sein breites Repertoire reduziert, und an der Bayerischen Staatsoper, wo er dann in den 70er Jahren und bis in die 80er Jahre hinein relativ viel dirigiert hat, da war er als Kapellmeister engagiert und dann als Gast immer wiederkehrend vor allem seine Stücke, den Rosenkavalier, die Fledermaus, Verdis Traviata, Puccinis Bohème, Verdis Otello. In Wien war er immer nur Gast. Gast. Allerdings hatte man da eine Zeit lang den Eindruck, er würde sich hier wohlfühlen und mit den Philharmonikern eine breiter angelegte Zusammenarbeit beginnen. Jedenfalls im Gefolge des Rosenkavaliers im Jahr 1974 kam es zu einigen Konzerten on Tour in Pressburg und in Göteborg. Dann im Jänner 1975 hat Kleiber das erste von drei Malen den Ball der Wiener Philharmoniker eröffnet. 75 dirigierte er die Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauss. Bei seinem letzten Ball im Jahr 1994 dirigierte er die Zigeunerbaron-Ouvertüre. Und zwischendrin einmal hat er noch den Ball eröffnet im Jahr 1980 mit den Walzern aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Erst im Dezember 1979 kam es aber zum ersten Abonnementkonzert bei den Philharmonikern mit der Freischütz-Ouvertüre, der B-Dur-Symphonie, Köchelverzeichnis 319, die haben wir schon erwähnt, von Mozart und der vierten Symphonie von Johannes Brahms. In der Zwischenzeit gab es Schallplattenaufnahmen der Philharmoniker mit Kleiber. Unter anderem zwei Beethoven-Symphonien, eingangs haben wir einen Teil aus der 7. Symphonie gehört und eine ebenso strenge wie atemlos dramatische Wiedergabe der 5. Symphonie. Ordentlichen Erscheinungen unter den Dirigenten seiner Zeit war, das war damals schon vollkommen klar, auch den Philharmonikern. Es gab immer nur sporadisch, aber dann umjubelte Konzerte und manchmal sogar quasi geschlossene Veranstaltungen, bei denen nur geladene Gäste zugegen waren. Bei einem legendären Doppelkonzert für eine österreichische Bank im September 1980 war das so. Da stand die im Plattenstudio auch realisierte unvollendete Symphonie von Schubert und Musik von Johann und Josef Strauss auf dem Programm. Diese Kombination hat man dann im Jahr drauf, 81, auch auf eine legendäre Tournee mitgenommen nach Mexiko, bei der die eben gehörte 5. Beethoven im Zentrum des Geschehens stand und allgemein Furore machen konnte. Auf der Schallplatte, die Schuberts Unvollendete enthalten hat, da war auch eine zweite Schubert-Symphonie drauf, nämlich die dritte. Ein Stück, das Kleiber immer wieder auch im Konzertsaal dirigiert hat, unter anderem auf der genannten Tournee durch Mexiko. Und wie schon bei Beethoven bevorzugte Kleiber auch bei Schubert eine rasante Gangart. Manchen war zum Beispiel der zweite Satz der dritten Schubert ganz einfach zu schnell. Aber was für ein zauberhaft tänzerisches Charakterstück war da zu hören.
Thank you.
Wer da nun meint, das doch sehr zügige Tempo für einen zweiten Satz einer klassischen Symphonie sei eine Marotte von Carlos Kleiber gewesen, der irrt gewaltig. Hören wir eine Interpretation dieser Musik durch Kleibers großes Vorbild, seinen Vater, Erich Kleiber. Schubert, nahezu im selben Tempo wie bei Carlos Kleiber unter der Leitung von Erich Kleiber. Den drohenden Schatten seines Vaters, der einer der bedeutendsten Dirigenten seiner Ära gewesen war, den hat Kleiber nie ganz loswerden können. Sein Lebtag hat er die Partituren und Aufzeichnungen seines Vaters studiert und er hat sich auch abgearbeitet an jenen Werken, die Erich Kleiber besonders wichtig gewesen waren und die er zum Teil auch im Plattenstudio erarbeitet hatte. Darunter Webers Freischütz, darunter auch ein Werk, das Erich Kleiber aus der Taufe gehoben hat, nämlich den Wozzeck von Alban Berg. Da kannte dank der Zusammenarbeit mit dem Komponisten Erich Kleiber wirklich jeden Winkel der komplexen Partitur und Carlos Kleiber hat sich sein Lebtag mit dieser Partitur auseinandergesetzt und hat den Wozzeck in seiner Zeit in Stuttgart auch dirigiert. Da gab es dann bei einem Gastspiel in Edinburgh sogar einen der vielen Kleiber-Skandale, weil er die letzte Aufführung dann einfach nicht mehr dirigiert hat beim Edinburgh Festival. Er hat die Oper Wozzeck dann, wie so vieles, aus seinem Repertoire verschwinden lassen, aber die symphonischen Bruchstücke aus Wozzeck, die hat Kleiber wiederholt in Konzertsälen aufgeführt. Unter anderem auch in einem seiner wenigen philharmonischen Abonnementkonzerte in Wien und in einer deutschen Rundfunkproduktion, deren Mitschnitt sich erhalten hat. Und wer live damals im Wiener Musikverein dabei war, der erinnert sich, welche Intensität Kleiber auch bei Musik der Wiener Schule erreichen konnte. Auf dem Höhepunkt des letzten großen Zwischenspiels haben sich wirklich alle musikalischen Kräfte gebündelt. Wiener Konzertsälen waren es in der Folge dann vor allem die beiden Brahms-Symphonien Nummer 2 und 4, die im Mittelpunkt von Kleibers Interesse standen bei der Programmierung der philharmonischen Konzerte. Und in der vierten, die auch für Schallplatten aufgenommen wurde, erleben wir die nämliche Konzentration und dramatische Sprengkraft wie in den Opernaufführungen oder in den Wozzeck-Fragmenten. Das bei ungemein detailgetreuer Wiedergabe der kompositorischen Strukturen. Es war alles extrem perfekt ausgeleuchtet, aber dramatisch aufgeladen. Herrlich weich und lyrisch in den ruhigen Passagen und dann aufgeputscht dort, wo sich auch im Konzertsaal dramatische Szenen ereignen. Thank you. Brahms' vierte Symphonie galt das letzte große Schallplattenprojekt für die Deutsche Grammophon unter Kleibers Leitung mit den Philharmonikern. Danach gab es noch Videoprojekte. Damals dachte man, diese ja erst vor kurzem begonnene glückliche Zusammenarbeit würde für längere Zeitspannen jetzt dauern und man würde einige grandiose Konzerte erleben können. Aber weit gefehlt. Vor TV-Kameras wären die Symphonien Nummer 4 und 6, die Pastorale von Ludwig van Beethoven, geplant gewesen. Und da hat Kleiber dann während der Probe legendär im Zorn das Musikvereinspodium verlassen. Und die Abgesandten der Philharmoniker fanden im Hotel des Dirigenten nur meinen Zettel vor. Bin ins Blaue gefahren. Lorin Marcel sprang damals ein, soeben zum Direktor der Wiener Staatsoper geworden. Das war im Jahr 1982 und eine sechsjährige Pause folgte und erst im März 1988 stand Kleiber dann wieder am Pult der Philharmoniker mit der Linzer Symphonie von Mozart und der zweiten Symphonie von Johannes Brahms. Es war eine Versöhnung, der aber nicht mehr viele gemeinsame Konzerte folgen sollten. Auseinandergegangen war ja auch die Beziehung Kleibers mit der Deutschen Grammophon, wo mit der Staatskapelle Dresden nach einem höchst erfolgreichen Freischütz auch ein Tristan aufgenommen werden sollte. Im Gefolge der Bayreuther Vorstellungen von Tristan und Isolde, die Kleiber von 1974 bis 1976 im Sommer jeweils dirigiert hatte. Aber die Übertragung von Kleibers hochnervösem Wagner-Konzept ins Plattenstudio hat nicht so hundertprozentig funktioniert, weil es da zu Auseinandersetzungen nicht unbedingt mit der Wagner-ungewohnten, aber die gewünschte jugendliche Stimme besitzenden Margaret Price als Isolde gekommen ist, sondern mit dem Tristan René Collo. Was genau vor sich gegangen ist hinter verschlossenen Studiotüren, das weiß man nicht. Jedenfalls wollte Kleiber nicht, dass die vorhandenen Aufnahmefragmente zu einem Ganzen gefügt werden und irgendwie dann doch auf Platte veröffentlicht werden. Die Deutsche Grammophon hat es dennoch getan, womit die Zusammenarbeit beendet war. Die Musikfreunde können dank dieser Aufnahme, die Kleiber gar nicht freigeben wollte, immerhin etwas für sich behalten von Kleibers eruptiver Darstellung von Tristan und Isolde. Den Jubel, die seelischen Aufwallungen des jungen Liebespaars bei der Begegnung im Park vor dem Liebesduett im zweiten Aufzug, den hat orchestral kaum ein anderer Dirigent so aufregend einzufangen gewusst, schon gar nicht im Plattenstudio. Thank you. zurück nach Wien. Die Beziehung mit den Wiener Philharmonikern hat sich, wie gesagt, 1988 wieder normalisiert. Nicht zuletzt, weil man wusste, dass man ein großes Projekt vorhatte. Wie gesagt, Carlos Kleiber hat, wie sein Vater Erich, eine große Liebe für die Musik der Walzer-Dynastie Strauss gehabt. Und etliche Walzer und Polkas hat er auf Reisen mit den Philharmonikern schon in den ersten Jahren der Zusammenarbeit aufgeführt. Er war also einer der wichtigsten Kandidaten des Orchesters für das Neujahrskonzert. Und 1989 war es dann soweit, als man dran ging, sich im Musikverein mit Mozart und Brahms wieder, sagen wir, zusammen zu raufen, da wusste man bereits, dass es zu Silvester 88 und zu Neujahr 89 zu einer Johann und Josef Strauß Zusammenkunft vor aller Welt kommen würde. Dieses Neujahrskonzert empfanden die Musiker und viele im Publikum als absolute Vollendung wienerischer Musizierkultur, und tatsächlich war so ein Stück wie Accelerationen Hobjak programmgemäß wirklich vom Boden ab musikalisch. Ich erinnere mich noch gut, nach dem zweiten der Neujahrskonzerte von Kleiber schrieb ich: Gottlob kann dieser Dirigent nicht fliegen. Wenn er fliegen könnte und die Sehnsucht verspürt er offensichtlich, dann würde er nicht dirigieren. Da er Gott sei Dank nicht fliegen kann, muss er dirigieren, denn musikalisch bekommt er das irgendwie hin, dass wir alle vom Boden abheben. Wie er das gemacht hat, wie er diese Art von Musiziergeist in einem Orchester geweckt hat, das grenzte an Magie, wie jede große Kunst. Und die Musiker wussten auch immer zu erzählen, mit welchen faszinierenden und oft überraschenden Bildern Kleiber bei der Probenarbeit gearbeitet hat. Gott sei Dank hat es Carlos Kleiber zugelassen, dass er bei der Arbeit mit einem der deutschen Rundfunkorchester auch während der Probenarbeit gefilmt und aufgenommen wird. Und da haben wir ein hinreißendes Dokument von seiner Vorbereitung einer Aufführung der Fledermaus-Ouvertüre. Und man staunt wirklich, welche Bilder Kleiber gefunden hat.
Gut, jetzt.
Moment, Sie haben meine andere Fraktion, meine CDU-Fraktion macht nicht mehr. Sie machen wieder so akademisch. Ist es etwas anderes, wenn ich sage, ja, Ich schlag dich tot. Ich schlag dich tot. Ich meine, es ist in diesem Fall nicht angebracht. Es fällt mir nichts anderes ein. Es ist da draußen auf dem Spiegel ist so schön. Ein Geiger will einen Dirigenten umbringen. Vielleicht kommt er. Ich bin immer bewaffnet. Das ist eine andere Partei. Wenn Sie denken, ba-ba-bam-bam, ist nicht gut. Hier ist die Partei. Und da ist die Partei. Ba-ba-bam-bam. Als würden Sie ihm sagen, sei still, no? Sei still. Und gleichzeitig leicht. Hart, aber leicht. Wie ein kleiner Karateschlag. Das ist schön, dieses Piano. Das ist wunderbar. Das ist herrlich. Machen Sie das erste Mal auch so. Vergessen Sie es nicht. Ich werde es bestimmt vergessen, aber Sie vergessen es nicht. Wenn man das hört, das macht wirklich Spaß. 2:19. Die am Tor. Ja, erraten. Ich bin ein Mensch sehr langsam vom Begriff. Ich komme jetzt langsam drauf, wo es fehlt hier. Ich glaube, Sie werden mir recht geben. Die Achtel sind zu nikotinarm im Rauch. Dieses Spiel, wir müssen ein bisschen mehr Teer haben. Ein bisschen giftiger sein. Man ist schon besoffen. Nicht so besoffen, dass man kaum gehen kann. Aber dass man gerade... Nicht? Autofahren, dass man noch gerade Autofahren kann. Etwas giftiger die Achtel. Etwas mehr Nikotin drin. Nur die Achtel. Ja?
Ein bisschen beschwipst, ein bisschen betrunken muss man Johann Strauss manchmal spielen. Da hat Kleiber sicher recht. So, dass man gerade noch Autofahren kann. Das hat die Laune bei den Musikern gehoben. Ganz stolz waren die Musiker ja auch immer, wenn sie am nächsten Probentag dann in ihren Stimmen ganz persönliche Notizen Kleibers vorgefunden haben. Mein lieber so und so, könnten Sie bei dieser oder jener Stelle vielleicht... Und dann kamen ganz spezielle, liebevolle Anmerkungen über Spielweisen und Akzentuierungen. Kaum ein anderer Dirigent hat sich diese Arbeit je gemacht. Schließen wir diesen natürlich hilflosen Versuch, einer genialischen Dirigentenpersönlichkeit auf die Spur zu kommen. Lassen wir Carlos Kleiber und die Wiener Philharmoniker Strauss musizieren. Mit der Jockey-Polka, Ausschnitt aus einem der Neujahrskonzerte, die Carlos Kleiber dirigiert hat, ist unser heutiger Musiksalon zu Ende gegangen. Im Gedenken an einen der größten Interpreten des 20. Jahrhunderts. zu dessen 20. Todestag. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.